Hinter jeder Impfung, die wir in unserer Stadt erleben, hinter jedem Pieks in einen Arm, steht auch ein Stück Normalität.
Januar 2021. Das neue Jahr beginnt, wie das alte endete, mit dem Versuch, eine Jahrhundertpandemie einzudämmen. Seit 10 Monaten wird auch in Berlin im Ausnahmezustand regiert. Seit kurzem gibt es einen Impfstoff. Auf ihn gründen sich alle Hoffnungen. Corona-Schnelltests gibt es zwar schon, aber nicht kostenlos. Das Land steckt mitten in der zweiten Welle und bei vielen steigt der Frust.
Es geht nicht, dass wir immer stärker im privaten Bereich einschränken, immer stärker bei Älteren und Familien, aber die Unternehmen weiter so tun, als hätten wir kein Problem.
Der regierende Bürgermeister Michael Müller erhält viel Zuspruch als Krisenmanager und ist als Vorsitzender der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten omnipräsent. Bundesweit fühlen sich die Parlamente übergangen von den Regierenden und reagieren. Auch das Berliner Abgeordnetenhaus verabschiedet im Januar ein Covid-19-Parlamentsbeteiligungsgesetz. Wenn der Senat nun Corona-Maßnahmen beschließt, können die Abgeordneten sie verändern oder auch aufheben.
Es geht auch um den Missbrauch von Macht und Recht. Und ja, bis in höchste Kreise des Senats. Also ehrlicherweise wüsste ich nicht, wie ich all die Beteiligten sonst beschreiben sollte.
Im Februar wird im Abgeordnetenhaus der Vorwahlkampf eingeleitet. Im Untersuchungsausschuss diese EG geht es um genossenschaftliche Vorkaufsgeschäfte, bei denen vor allem der grüne Baustadtrat des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg in die Schlagzeilen geraten war. Die CDU und auch FDP und AfD nehmen nicht nur Stadtrat Schmidt, sondern auch die Regierungsparteien ins Visier. Keine 6 Monate später wird der Ausschussvorsitzende Frank Zimmermann von der SPD den Abschlussbericht vorlegen. Das mit Koalitionsmehrheit gezogene Fazit:
War das Agieren des Friedrichshain-Kreuzberger Baustadtrats nur eine Panne, ein Eklat, eine Affäre, ein Missstand oder gar ein Skandal? Und die kurze Antwort meinerseits und unsererseits lautet: Es gab eine Reihe von Fehlern und Versäumnissen. Einen Missstand oder einen Skandal ergeben diese nicht.
Was die Opposition weiterhin anders einschätzt.
Wir gehen gegen jede Form des Extremismus vor. Und die Sicherung des Brandschutzes, die Feststellung, dass Leib und Leben von Menschen gefährdet, hat einen Ermessensspielraum von 0.
Seit mehr als 30 Jahren ist das Haus Riegerstraße 94 in Friedrichshain teilbesetzt und ein Politikum. Seit Monaten versuchen Hausverwalter und Anwälte, in das Haus reinzukommen, auch weil der Brandschutz nicht gesichert sei. Auch hier steht Baustadtrat Schmidt im Fokus. Innensenator Andreas Geisel will, dass der endlich handelt und eine Brandschutzbegehung ermöglicht. Im März entscheiden schließlich Gerichte. Ein Brandschutzgutachter darf sich das Haus mit Polizeischutz ansehen. Im Juni soll es soweit sein. Die meisten Menschen beschäftigt im März aber weiterhin vor allem das Coronavirus. Endlich soll es kostenlose Schnelltests für alle geben. Doch noch gibt es viele Fragezeichen. Auch beim Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses im Abgeordnetenhaus Wolfgang Albers von den Linken.
Es wäre sicherlich möglich, an zahlreichen Stellen Testzentren einzurichten. Die Frage ist, wer soll diese Testzentren betreiben? Die Apotheken können es nicht, die niedergelassenen Ärzte können es nicht, die Gesundheitsämter können es nicht.
Eine Frage, die sich schnell von selbst beantwortet. Neben öffentlichen Teststellen ploppen wenig später überall privat betriebene Testcenter auf. Einigen wird später wegen falscher Abrechnungen Betrug vorgeworfen.
Das ist auf jeden Fall erstmal ein schwerer Tag für den Senat und auch für die Mieterinnen und Mieter in dieser Stadt. Wir hatten mit der Mietendecke ja die Hoffnung verbunden, auch eine Atempause hinzubekommen. Karlsruhe hat ein Stoppschild gesetzt.
Im April geschieht, wovor sich SPD, Linke und Grüne gefürchtet hatten. Das Bundesverfassungsgericht erklärt das Prestigeprojekt der Koalition, den Mietendeckel, für verfassungswidrig. Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel von der Linken zeigt sich entsetzt. Die vors Gericht gezogene Opposition, unter anderem die FDP, fordert einen Kurswechsel.
Es ist Zeit, endlich die konfrontative Stimmung, die Rot-Rot-Grün an den Wohnungsmarkt gebracht hat, zu beenden, weil das geht zulasten von uns Mieterinnen und Mietern,
sagt FDP-Fraktionschef Sebastian Chaya. Dem laufenden Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen, bringt das Gerichtsurteil deutlichen Auftrieb. Die Initiative fordert, die Bestände großer privater Wohnungsunternehmen zu vergesellschaften. Noch stärker als ohnehin schon rückt das Wohnungsthema in den Mittelpunkt des nahenden Wahlkampfs. Für den stellen sich die Parteien nach und nach auch personell auf. Die SPD nominiert, wie erwartet, ihre Landeschefin Franziska Giffey als Spitzenkandidatin. Die Grünen überraschen mit Bettina Jarasch.
Es ist einem so auch so ein bisschen klar geworden, dass man auch mal vielleicht einen Job braucht, der etwas Pandemie- oder krisensicherer ist.
Der Lockdown hat auch an den Nerven vieler Menschen in der Gastronomie gezerrt. Nach fast 7 Monaten dürfen Restaurants im Mai erstmals wieder öffnen, zunächst allerdings nur draußen. Ab Anfang Mai steigt die Impfquote zunächst rasch an. Die Prio-Gruppe 3 ist dran, also zum Beispiel Beschäftigte in der Gastronomie oder Supermärkten. Auch die Ausgangssperre fällt in Berlin im Laufe des Monats weg. Am 1. Mai gilt sie allerdings noch. Genauso wie andere Hygienevorschriften bei Demos. Doch bei mehreren Veranstaltungen an diesem Tag werden keine Masken getragen und Abstände nicht eingehalten. Die Polizei muss mehrfach entscheiden, ob sie Veranstaltungen auflöst. In Neukölln bei der traditionellen revolutionären Mai-Demo war die Lage für rund 2 Stunden eskaliert. Flaschen fliegen auf Polizistinnen und Polizisten, Mülleimer und Autos werden angezündet. Mit den heftigen Ausschreitungen früherer Jahre lässt sich das aber nicht vergleichen, findet die Polizeipräsidentin.
Egal was passiert, die Berlinerinnen und Berliner und die SPD können sich auf mich verlassen.
Im Juni entzieht die Freie Universität SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey ihren Doktortitel. Als Bundesfamilienministerin war Giffey wegen Plagiatsvorwürfen schon vorher zurückgetreten. Für das Rote Rathaus will sie aber dennoch antreten. Was die SPD vor einem Gesichtsverlust bewahrt, werten andere als Respektlosigkeit vor der Wissenschaft. AfD-Landesvorsitzende Christine Brinker fordert Giffeys Rücktritt.
Wer sich für ein Amt des Bundesministers nicht mehr eignet, der eignet sich auch schon recht nicht für ein Amt als regierende Bürgermeisterin auf Landesebene.
Unterdessen kommt es in der Rigaer Straße Mitte Juni zum Showdown. Vor der geplanten Brandschutzbegehung verbarrikadieren sich die Menschen im Haus. Die Polizei wird angegriffen. Über 100 Polizistinnen und Polizisten werden nach Angaben der Behörde innerhalb von 2 Tagen leicht bis teilweise schwer verletzt. Die Innenpolitiker von Grünen und CDU, Benedikt Lux und Burkhard Dregger, kritisieren die Ausschreitungen gleichermaßen.
Die haben natürlich alles verspielt, was es nur geben könnte. Mit denen verhandelt man nicht.
Es ist schon ein Skandal und das wussten wir alle schon im Voraus, weil wir vor Jahren ja schon gesehen haben, welche Gewalt dort entstanden ist.
Der Brandschutzgutachter hat allerdings kaum etwas zu beanstanden. Geräumt wird die Rigaer Straße 94 auch im Jahr 2021 nicht.
Es ist ein historisches Datum. Es werden die Leute sich noch viel davon erzählen.
Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen im Siegestaumel. Fast 350.000 Unterschriften hat sie für ihr Volksbegehren bis zum Stichtag im Juli gesammelt. Mehr als genug, damit die Berlinerinnen und Berliner im September per Volksentscheid abstimmen können. Sollen die Bestände großer privater Immobilienunternehmen vergesellschaftet werden? Juristinnen und Juristen sind sich uneins, ob das rechtens wäre. Ein Gesetz stellt die Initiative nicht zur Abstimmung, nur eine Aufforderung an den Senat zu handeln. Es soll die Politik noch lange beschäftigen.
Das macht uns wütend, das macht uns traurig, wir können nicht mehr.
Bei Vivantes und der Charité wird ab August gestreikt. Die Pflegekräfte und die Beschäftigten der Tochterunternehmen wehren sich gegen ungleiche Bezahlung und hohe Arbeitsbelastung. Der kommissarische Geschäftsführer von Vivantes, Johannes Dankert, sieht strukturelle Probleme.
Also ich glaube, da haben wir im Land Berlin wie auch in ganz Deutschland dieselbe Situation. Es gibt einfach einen Fachkräftemangel in der Pflege. Da sind wir uns mit Verdi einig.
Im Oktober gibt es zunächst eine Tarifeinigung bei der Charité, später bei Vivantes. Im Abgeordnetenhaus legen im August gleich 3 Untersuchungsausschüsse ihre Abschlussberichte vor. Einer von ihnen hat sich mit Hubertus Knabe befasst. Der Direktor der Stasi-Opfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen war entlassen worden. Ihm wurde vorgeworfen, auf Berichte von sexueller Belästigung in der Gedenkstätte nicht angemessen reagiert zu haben. Die CDU wittert eine Intrige des linken Kultursenators. Und das, obwohl die Entlassung Knabes maßgeblich auch von CDU-Kulturstaatsministerin Monika Grütters vorangetrieben wurde. Sie hatte genauso argumentiert wie auch die Ausschussvorsitzende der Grünen, Sabine Bangert.
Arbeitgebende müssen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz nicht nur stoppen und nachverfolgen, sondern auch Präventionsmaßnahmen ergreifen. Geschieht das nicht, ist es Führungsversagen im und mit System.
Der Untersuchungsausschuss endet kurz vor der Wahl einer neuen Landesregierung in Berlin.
Es ist ein ganz toller Tag heute für die SPD.
Es sind nur Prognosen, aber es sind unglaubliche Prognosen. Es sind Prognosen, die zeigen, dass unglaublich viele Berlinerinnen und Berliner uns ihr Vertrauen geschenkt haben.
Wir sind angetreten, um Rot-Rot-Grün zu beenden und ich glaube, die Zahlen können das noch hergeben und dann schauen wir mal.
Vor allem hoffe ich, dass die Zusammenarbeit, wenn das denn klappt,
vertrauensvoll ist vom ersten Tag an und wir uns nicht versuchen, gegenseitig die Beine wegzuhauen.
Wir machen das Beste draus, wir werden auf jeden Fall eine starke Oppositionspartei bleiben.
Mit einem weiter so dieser rot-rot-grünen Regierung wird das nicht funktionieren.
Sonntag, der 26. September. Statt eines Tatorts wird der Wahlabend in Berlin zum Krimi. Zunächst sehen die Prognosen die Grünen knapp vor der SPD. Schließlich zieht die aber knapp an den Grünen vorbei. Die CDU kommt auf Platz 3, die Linke wird viertstärkste Kraft. Dann folgen AfD und FDP. Es gibt viele Verlierer. Deutlich zulegen können nur die Grünen. Deren Spitzenkandidatin Bettina Jarasch ist überwältigt.
Gemeinsam haben wir es geschafft, diese Wahl zu einer Klimawahl zu machen. Und das bedeutet, es braucht eine Regierung, die die großen Herausforderungen der Zeit angeht. Das sind soziale Mieten, Verkehrswende und Klimaschutz.
Fast untergeht am Wahlabend, dass der Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen 56% Zustimmung einfährt. Mitinitiator Rusbe Tahiri.
Wir wissen, dass egal wer an der Regierung ist, wir Druck machen müssen, die Bevölkerung Druck machen muss, damit was umgesetzt wird.
Zunächst in den Sondierungsgesprächen der Parteien. Doch die rücken anfangs fast in den Hintergrund, denn bei der Wahl kam es zu einigen Pannen.
Wir haben uns schon 2 Wochen lang zum Gespött der Republik gemacht.
Es hat ganz offenbar Ausgaben falscher Stimmzettel gegeben. Es hat auch die Situation gegeben, dass zeitlich begrenzt in einzelnen wenigen Wahllokalen Stimmzettel nicht ausgegeben wurden, obwohl sie vorlagen. Es hat Wahllokale gegeben, in denen Unterbrechungen vorgekommen sind. Es gab auch in 2 Wahllokalen in Pankow eine vorzeitige Schließung von Wahllokalen mit Abweisung von Wählern.
Im Oktober kommt raus, in über 200 Wahllokalen hat es Unregelmäßigkeiten gegeben. Die Liste wird immer länger, muss auch der Innensenator zerknirscht feststellen. Die Landeswahlleiterin Petra Michaelis tritt in der Folge zurück und erhebt wegen der Unregelmäßigkeiten Einspruch beim Berliner Verfassungsgerichtshof. Später moniert auch der Bundeswahlleiter die Abstimmung in Berlin.
Ich finde schon lange, dass wir mehr für die politische Bildung junger Menschen tun müssen. Deshalb bin ich persönlich dafür, das Wahlalter auf 16 auch für das Berliner Abgeordnetenhaus zu senken.
Im November bekommt das Berliner Abgeordnetenhaus einen neuen Präsidenten. Der SPD-Abgeordnete Dennis Buchner ist 44 Jahre alt und legt sich gleich mal für die Jüngeren ins Zeug. Eine neue Regierung gibt es noch nicht, aber fast jede Partei hat unterdessen mit jeder gesprochen. Am Ende entscheidet sich die Berliner SPD, mit Grünen und Linken weiter regieren zu wollen. Der größte Knackpunkt in den Verhandlungen, der Umgang mit dem erfolgreichen Enteignungsvolksentscheid. Eine Expertenkommission soll es richten. Gleichzeitig soll aber auch mit der Privatwirtschaft über Wohnungsneubau verhandelt werden. Für die Linke Katalin Genburg ist das ein Widerspruch.
Wenn Giffey, Vonovia und Co. ins Wohnungsbündnis ins Rote Rathaus einlädt und wir gleichzeitig mit der Kommission große Probleme haben werden, weil die Koalitionspartner das nicht wollen, dann müssen wir der Mietenbewegung erklären, wie ernst wir das mit der Mietenpolitik wirklich meinen und ob wir glaubhaft sind.
Genburg wirbt für ein Nein zum Koalitionsvertrag. Das letzte Wort haben bei den Linken aber die Mitglieder, die den Vertrag bis Mitte Dezember durchwinken.
Das Wahlergebnis zur Wahl der regierenden Bürgermeisterin von Berlin: Ja-Stimmen 84. Ich stelle damit fest, Frau Franziska Giffey ist damit zur regierenden Bürgermeisterin gewählt. Ich schwöre, mein Amt gerecht und unparteiisch, getreu der Verfassung und den Gesetzen zu führen und meine ganze Kraft dem Wohle des Volkes zu widmen.
Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
3 Tage vor Heiligabend hat Berlin eine neue Regierung. Franziska Giffey ist nun regierende Bürgermeisterin von Berlin. Zu den Überraschungen auf der Senatsbank zählen der frühere Handwerkskammerpräsident Stefan Schwarz als Wirtschaftssenator, die Neuköllner Grundschulleiterin Astrid Sabine Busse als Bildungssenatorin und Ex-Linken-Bundeschefin Katja Kipping als Sozialsenatorin. Neue Gesundheitssenatorin wird Ulrike Gothe von den Grünen, zuvor Gesundheitsdezernentin in Kassel. Sie tritt im Parlament nur wenige Minuten nach ihrer Vereidigung ans Pult.
Politik beginnt mit dem Betrachten der Realität. Und die Realität ist, Omikron verändert fast alles, was wir über die Pandemie bislang gelernt haben.
Das alte Virus in neuem Gewand, heftiger als je zuvor. Nicht nur den Krankenhäusern droht jetzt die Überlastung, sondern überhaupt der Infrastruktur des Alltags. Kurz vor Jahresschluss werden die Kontakte wieder weiter eingeschränkt. Das Jahr endet, wie es begonnen hat, mit dem Versuch, eine Jahrhundertpandemie zu bezwingen.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.